Ja, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ist schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin ja dankbar, dass ich überhaupt hier sein kann. Ich war die letzten Tage krank. Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Halsweh, volles Programm. Und heute geht es mir gut. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe noch ein bisschen belegte Stimme. Vielleicht hört man das, aber es geht mir gut. Ich bin Gott sehr dankbar dafür. Ich bringe euch auch viele Grüße mit aus unserer Gemeinde, der FEG Moosburg. Und ich freue mich, dass wir hier immer wieder mal miteinander verbunden sind. Wir haben ja auch von euch immer wieder mal einen Gastprediger. Ist einfach schön, wenn wir hier auf die Art und Weise verbunden sind. Ja, ich habe euch eine Predigt mitgebracht zur Jahreslosung. Prüfet alles, das Gute behaltet. Es ist aber ein bisschen eine ungewöhnliche Predigt vielleicht, denn ich werde euch erstmal ein paar Fragen stellen und dann ein paar Statistiken zeigen. Und dann erst wird vermutlich so langsam klar, auf was ich raus will. Also zumindest am Anfang eine Art Mitmachpredigt. Und hier ist die erste Frage, bezieht sich auf den Anteil der Weltbevölkerung in extremer Armut. Was würdet ihr denn vermuten, wie hat sich dieser Anteil in den letzten 20 Jahren entwickelt? Menschen, die in extremer Armut leben, nicht genügend zu essen haben, keine gute Unterkunft. Hat sich diese Anzahl verdoppelt, ist die in etwa gleich geblieben oder hat sich die halbiert in den letzten 20 Jahren? Was würdet ihr denn vermuten? Wer sagt verdoppelt? Okay, wer sagt halbiert? Drei. Wer sagt gleich geblieben? Auch drei. Okay, nächste Frage. Da geht es um die Kinder weltweit, die geimpft sind. Was würdet ihr sagen, wie viele Kinder im Alter von einem Jahr sind weltweit gegen die wesentlichen Krankheiten geimpft? Also Tetanus, Polio, TB, Masern, Hepatitis. Wie viele Kinder weltweit sind mit einem Jahr gegen die meisten dieser, gegen die wesentlichen Krankheiten geimpft? Sind das 20%, 50 oder gar 80? Wer sagt 20? Gut, wer sagt 50? 3, 4, 5, 6. Wer sagt 80%? Eine Person. Dritte Frage. Wie hoch, ich muss ja hier weiterschalten, genau. Wie hoch ist die Lebenserwartung der Menschen durchschnittlich, weltweit? Alle von Afrika über Asien, über alles. Wie hoch ist die Lebenserwartung heute durchschnittlich? Sind das 45 Jahre, 60 oder 70? Wer sagt 45 Jahre? Eine Person, 60 Jahre? Oh, Entschuldigung, 55. Dann. Okay, also wer sagt 45 Jahre? Die erste Frage. 45, eine Person. 55 Jahre? Sind schon mehr. Wer sagt 70 Jahre? 4, 5, 6 Personen, gut. Vielen Dank. So, und jetzt wird es natürlich spannend, jetzt kommt die Auflösung. Das war die erste Frage. Hat sich die Weltbevölkerung in extremer Armut in den letzten Jahren halbiert, in den letzten 20 Jahren halbiert, verdoppelt oder gleich geblieben? Und hier ist die dazugehörige Statistik. Hier ist sie. Das ist eine Statistik über die letzten 200 Jahre und erstaunlich finde ich, dass vor über 200 Jahren fast drei Viertel der Menschen in extremer Armut gelebt haben, haben sich nicht genügend ernähren können, nicht gut ernähren können, hatten keine richtige Unterkunft. Und wenn man die Statistik anschaut, kann man feststellen, dass sich tatsächlich der Anteil der Menschen in extremer Armut in den letzten 20 Jahren halbiert hat. Die Statistik zu den Impfungen, auch hier kann man feststellen, dass die Realität besser ist, als die meisten von uns vermutet haben. 80% aller Kinder weltweit sind mit einem Jahr gegen die wesentlichen Krankheiten geimpft. Und die dritte Statistik ist jetzt vielleicht nicht mehr so überraschend. Auch hier ist die Situation deutlich besser, als wir gemeinhin annehmen. Es ist 70 Jahre oben im Westpazifik, man kann das jetzt ganz schlecht sehen, Westpazifik ist noch besser, über 70 Jahre, Afrika sind bei gut 60 Jahren, aber weltweit gesehen ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei 71 Jahren. Und vielleicht ist jetzt der eine oder andere erschrocken über sich selber, über ein Weltbild, das so gar nicht der Realität entspricht. Mir ging das so. Ich muss sagen, bevor ich mich mit dieser Thematik befasst habe, hätte ich auch alle Fragen verkehrt beantwortet. Obwohl ich ja eigentlich nah dran bin. Ich bin jedes Jahr einmal unterwegs zu einem humanitären Einsatz. Und trotzdem hätte ich alle diese Fragen verkehrt beantwortet. Ich habe da ein antiquiertes Weltbild im Kopf gehabt, ein Weltbild aus den 60er Jahren. Keiner würde sich einen Neuwagen kaufen, der technisch auf dem Stand der 60er Jahre ist, aber unser Weltbild ist oft so, wie es in den 60er Jahren war. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Woher kommt das, dass selbst ich so eine verkehrte Vorstellung von der Welt habe? Und ich glaube, das hat einfach mit den Nachrichten zu tun. Schlechte Nachrichten haben einfach einen höheren Wert als gute Nachrichten und kommen deshalb viel öfter. Wir alle haben vermutlich mitgekriegt, was gerade in Goma im Ostkongo los ist, weil es in den Nachrichten ist. Wer weiß, was vor ein paar Wochen in Botswana war, in einem anderen afrikanischen Land. In Botswana gab es eine Wahl, die war frei und fair. Und die Partei, die seit 60 Jahren an der Macht ist, seit der Unabhängigkeit, hat die Wahl verloren. Und der Präsident hat die Macht abgegeben an den Oppositionskandidaten. Es gab keine Protestveranstaltungen, es gab keine Toten, es gab keinen Aufruhr, nichts. Und das haben wir aber nicht in den Nachrichten gehört, das ist kein Nachrichtenwert. Aber wenn im Kongo die Völker aufeinander losgehen, dann kommt es bei uns in den Nachrichten. Und so entsteht bei uns der Eindruck, aha, so ist Afrika. Ich habe mir dann überlegt, als Christ, was mache ich denn damit, wenn ich da so ein Weltbild im Kopf habe, das anscheinend nicht der Realität entspricht, wenn die Welt eigentlich gemeinhin besser ist, als ich vermute. Aber passt bitte auf, ich habe nicht gesagt, die Welt ist gut. Ich habe auch nicht gesagt, die Welt entwickelt sich hin zum Paradies. Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen das nicht hinkriegen. Paradies werden wir haben, wenn Jesus wiederkommt. Aber was ich sage ist, die Welt ist besser, als wir gemeinhin annehmen. Und dann habe ich mir überlegt, welche Konsequenz will ich denn als Christ daraus ziehen? Und ich habe letztes Jahr schon begonnen, mich mit der Thematik zu befassen, habe dann auch begonnen, das Ganze in eine Predigt zu formen, ohne zu wissen, was in diesem Jahr die Jahreslosung sein wird. Und erst als ich jetzt Anfang Januar begonnen habe, diese Predigt detaillierter auszuführen, ist mir aufgefallen, dass es ja ganz genau auf die Jahreslosung passt, und zwar vor allem auf den ersten Teil: prüfet alles, das Gute behaltet. Also was soll ich als Christ, welchen Rückschluss ziehe ich daraus als Christ, aus dieser Erkenntnis, dass ich ein Weltbild habe, das gar nicht so der Realität entspricht? Ich habe eine ganze Reihe von Rückschlüssen, die bringe ich euch jetzt nicht alle, sonst wären wir Nachmittag um zwei noch da, aber zwei möchte ich euch mitteilen. Das erste ist, ich möchte mich zunehmend bemühen, faktengetreu zu kommunizieren. Ich habe kein WhatsApp, aber ich habe drei andere Messenger und ich gebe zu, dass ich da schon mal Nachrichten weiterleite, die gut in mein Weltbild passen. Und ich habe auch schon Nachrichten weitergeleitet, die mich geärgert haben, damit sich andere auch darüber ärgern können. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, das hat gar nicht gestimmt. Und da möchte ich mich daran erinnern, dass Jesus sagt, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Oder auch im Zusammenhang mit der Jahreslosung. Ich möchte prüfen, bevor ich weiterleite. Und ich möchte mich da wirklich an der eigenen Nase fassen und nicht etwas weiterleiten, weil es halt gerade so schön und gut in mein Weltbild passt, sondern ich möchte prüfen, ob das stimmt. Ich möchte faktengetreu kommunizieren. Weil die Jahreslosung so ist, weil Jesus das sagt und auch weil an vielen anderen Stellen in der Bibel wir dazu aufgefordert werden, vorsichtig zu sein mit dem, was wir kommunizieren. Hier im Jakobus steht ein ganzes Kapitel darüber, wo der Jakobus schreibt, welche Macht Worte und Informationen entwickeln können, und er rät zur Vorsicht. Bei all den Grafiken, die ich euch vorher gezeigt habe, habe ich auch die Datenquelle angegeben. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist. Da steht jeweils die Datenquelle, stand da dabei. Und wen es interessiert, dem kann ich gerne nachher auch sagen, woher ich diese Daten habe, eben weil es mir wichtig ist, faktengetreu zu kommunizieren und nicht irgendwas einfach weiterzugeben, weil es mir gerade so schön in mein Weltbild passt. Da möchte ich mich in Zukunft bemühen und aufpassen, was ich sage, was ich weitergebe und mich an die Fakten halten. Und dann habe ich begonnen, auf diese Art und Weise auch mal auf das Land zu schauen, in dem ich geboren bin, in dem ich lebe, auf Deutschland. Und habe mir da ein paar Fakten angeschaut. Und ich muss sagen, dadurch hat sich das Bild auf Deutschland, auf meine Heimat, komplett verändert. Wenn ich so durch die Landschaft gehe, dann höre ich immer wieder, wie die Leute jammern. Wie schrecklich die Regierung ist und die Bahn, die permanent unpünktlich ist und die Behörden und der Beamte, der mich da geärgert hat und dies und das und jenes. Und wenn man so die allgemeine Stimmung im Lande aufgreift, dann könnte man meinen, wir wohnen in einem Land, wo alles ganz schrecklich und furchtbar ist. Es gibt in Würzburg eine Politikwissenschaftlerin, die hat vor ein paar Jahren einen sogenannten Stateness Index geschaffen. Das heißt, sie hat mal geschaut, wie kümmern sich die Staaten dieser Welt um ihre Bürger. Und da geht es noch gar nicht um Demokratie, sondern einfach, wie gut sind die Staaten dieser Welt darin, ihren Bürgern die wesentlichen Grundbedürfnisse zu erfüllen. Wo würdet ihr denn da Deutschland einordnen bei der Frage, wie gut sich der Staat um seine Bürger kümmert? Ziemlich weit oben, okay. Hier sieht man schon mal die Weltkarte und das sind 5 Kategorien. Das eine sind Staaten, die komplett kollabiert sind. Das zweite sind Staaten, die kaum noch funktionieren. Das dritte sind Staaten, die nicht gut funktionieren. Das vierte sind Staaten, die moderat funktionieren. Und das fünfte sind hochfunktionale Staaten. Und man kann schon an der Farbe sehen, Deutschland ist dunkelblau, ist bei den hochfunktionalen Staaten. Und hier ist die Liste von 1 bis 174. Und Deutschland, also das ist nur der Anfang und Ende der Liste, die Mitte habe ich jetzt ausgeklammert, aber von 1 bis 174 und Deutschland ist auf Rang 4. Deutschland liegt auf Rang 4. Wenn ich aber manche Leute reden höre, könnte man denken, wir sind irgendwo in Burundi oder in Venezuela. Lasst uns doch einfach dankbar sein dafür, dass wir trotz allem, und wie gesagt, ich glaube nicht, dass alles perfekt ist, ich glaube, dass man manches noch tun kann, aber trotz allem weltweit gesehen dürfen wir sehr dankbar sein für das Land und für die Umstände, unter denen wir leben. So, das hier ist natürlich jetzt ein gefährliches Bild im Rahmen einer Sonntagspredigt, aber keine Angst, ich werde keine Wahlempfehlung abgeben, mir geht es um ganz was anderes. Darum geht es mir. Wir können heute in 2 Wochen wählen gehen. Und wenn wir mit diesen Herrschaften nicht einverstanden sind, dann können wir die einfach abwählen. Die alleinige Tatsache, dass wir die abwählen können, wenn wir nicht zufrieden sind, sollte uns ausgesprochen dankbar machen. Jeder in Deutschland, der volljährig ist und wahlberechtigt ist, der kriegt automatisch einen Wahlschein. Keiner muss dafür irgendwo hingehen, sich registrieren, irgendwas bezahlen, irgendeine Bestätigung vorlegen. Der Wahlschein kommt automatisch. Und dann können wir in 2 Wochen wählen gehen. Ohne Angst, dass uns jemand auf dem Weg nahelegt, was wir zu wählen haben. Dass uns jemand behindert. Ohne dass wir stundenlang vom Wahllokal warten müssen. Keiner sagt uns am Eingang vom Wahlraum, was wir wählen sollen. Keiner schaut uns in der Wahlkabine über die Schulter. Und niemand von uns wird einen Nachteil davontragen, weil er vielleicht die falsche Partei gewählt hat, denn es weiß keiner, was du gewählt hast. Das Wahlgeheimnis funktioniert. Milliarden Menschen auf dieser Welt können nur davon träumen, von solchen Zuständen. Milliarden von Menschen in Iran, China, Russland, Saudi-Arabien, Venezuela, Nicaragua, Afghanistan, Kuba, Simbabwe und vielen anderen Ländern, die können nur davon träumen und würden viel dafür geben, wenn sie das könnten. Es gibt auch einen Index zur Demokratie, der ist von der britischen Zeitschrift Economist. Was würdet ihr wohl vermuten, wo Deutschland da ist, bei diesem Democracy Index? Auch da ist Deutschland ganz weit oben. Ganz vorne ist Norwegen, ganz hinten ist Afghanistan und Deutschland ist auf, ich weiß es gar nicht genau, 10 oder 11. Also auch hier Deutschland ganz weit vorne. Lasst uns doch dankbar sein dafür. Und noch eins, wenn der Herr Scholz in 2 Wochen die Wahl verliert, dann wird der abtreten und die Macht übergeben an wen auch immer, ohne zu versuchen, einen Aufruhr anzuzetteln. Und wir wissen, dass selbst in großen Demokratien das nicht mehr selbstverständlich ist. Lasst uns doch dankbar sein dafür. Ich habe viele Jahre in Tansania gelebt und ich musste da so nach 3 Jahren mal meine Aufenthaltserlaubnis verlängern. Und dann bin ich in das entsprechende Büro gegangen. Der Beamte hat mich so angeschaut und dann habe ich genau gemerkt, der überlegt jetzt, was er verlangen kann von mir. Dann ist er aufgestanden, hat die beiden Türen zugemacht, die da waren, und hat mir dann eröffnet, dass er gerade große finanzielle Schwierigkeiten hätte. Und wenn ich ihm 100 Dollar so geben würde, dann könnte ich diese Aufenthaltserlaubnis sofort mitnehmen. Wenn nicht, dann könnte er mir zusagen, dass es sehr schwierig werden wird. Es gibt noch einen weiteren Index, und zwar den zur Korruption. Es gibt eine Organisation in Berlin, Transparency International, und die machen einen sogenannten Korruptions-Perception Index. Die befragen Touristen, Geschäftsreisende, Leute, wie sie Korruption empfinden, wie Korruption im täglichen Leben eine Rolle spielt. Und auch hier kann man sehen, dass Deutschland sehr weit oben ist. Nicht ganz so gut wie beim Demokratieindex, aber immerhin auf Platz 9 von 180. Ganz hinten Somalia und Venezuela. In vielen, vielen Ländern dieser Welt ist Korruption ein massives Problem, ein wirtschaftlicher Hemmschuh, eine Bedrohung für die bürgerlichen Freiheiten. Und wir leben in einem Land, das aus 180 Ländern auf Platz 9 liegt. Ich gebe zu, ich habe mich auch schon über Bürokratie geärgert. Es gibt Situationen, wo auch ich beginne zu jammern. Hier ist so ein Fall. Ich bin ja nebenher hauptamtlich auch noch als Bauleiter tätig. Ich betreue verschiedene Bauten. Und da hatten wir vor 2 Jahren einen Bau, ein Vierfamilienhaus. Und das wurde dann am Ende in 4 Wohneinheiten aufgeteilt. Und dazu musste ich dann den Antrag beim Landratsamt abgeben. Und da hat jede Wohnung eine Nummer. Und man kann hier zum Beispiel am Keller sehen, dass die Nummern 1 bis 4 und auch farbig kodiert, damit man ganz genau weiß, welcher Raum gehört zu welcher Wohnung. Und jetzt hat mir der Beamte diesen Plan 4-mal zurückgeschickt wegen irgendeiner Kleinigkeit. Und das hier war dann das Letzte, was er mir zurückgeschickt hat. Und man kann hier vielleicht sehen, da ist so ein kleiner Kreis und da steht RS. Und er hat gesagt, das könnte man jetzt missverstehen, dass es noch eine Wohnung gibt, die nicht 1 bis 4 heißt, sondern RS und dass dieses Ding hier zu dieser Wohnung gehört. Und ich habe am Telefon gesagt, RS heißt Revisionsschacht. Da ist einfach ein Kanal und da ist ein Schacht, wo man in den Kanal reinsteigen kann. Aber er hat darauf bestanden, dass man das verwechseln könnte und darauf bestanden, dass das Ding rauskommt. Und dann musste ich ein 5. Mal den Plan ändern und einschicken lassen. Und das hat mich geärgert, diese Kleinigkeit von den Beamten. Aber bei solchen Situationen möchte ich mir dann immer wieder diese Statistiken ins Gedächtnis führen, die ich euch gerade gezeigt habe, und mir klar machen, ein deutscher Beamter, der kann mich ärgern, der kann mich vielleicht ein bisschen hinhalten, aber er wird nicht darauf warten, bis ich in sein Büro gehe, ihm 500 Euro über den Tisch schiebe, damit ich meine Genehmigung bekomme. Um zur Jahreslosung zurückzukommen, wenn ich das alles prüfe, wenn ich diese und andere Fakten anschaue, dann habe ich doch ausgesprochen viel Grund zur Dankbarkeit. Und ich möchte mir da ein Beispiel nehmen am Apostel Paulus. Wir haben von Paulus 13 Briefe überliefert und in 11 von diesen Briefen kommt im ersten Kapitel schon mal das Wort Danke vor. Der beginnt fast alle seine Briefe mit Aussagen wie, die Gnade Gottes sei mit euch. Ich wünsche euch Frieden. Ich bin dankbar für euch. Und es gibt Gemeinden, wie zum Beispiel die in Korinth. Wir wissen das aus dem, was der Paulus nachher schreibt. Das ist eine Gemeinde, die würden wir heute gar nicht als christliche Gemeinde akzeptieren. Da gibt es Streit und Spaltungen. Da kommen Leute betrunken in Gottesdienst. Da geht ein Gemeindemitglied mit der Stiefmutter ins Bett. Da verklagen sich Gemeindemitglieder gegenseitig. Und trotzdem schreibt der Paulus in der Einleitung, ich danke Gott für euch. Und daran möchte ich mir ein Beispiel nehmen. Ich möchte aufhören zu jammern und ich glaube auch, dass die Jammerei Wasser ist auf den Mühlen derer, die bei uns in Deutschland sagen, das System ist schlecht, wir müssen das System weghaben. Ich glaube, das System kann an vielen Stellen verbessert werden. Ich will da nichts beschönigen und so tun, als ob alles in Ordnung sei. Aber ich glaube, wir sollten alles in einer Grundhaltung der Dankbarkeit angehen. Und ich bin zutiefst dankbar für die Situation, in die Gott mich hier in Deutschland gestellt hat. Ja, der zweite Punkt ist, auch wenn die Welt insgesamt besser ist, als wir gemeinhin annehmen, möchte ich doch nicht behaupten, die Welt wäre gut. Es gibt noch jede Menge Menschen, denen es nicht gut geht. Es gibt noch jede Menge Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Ich zeige euch einfach ein paar Bilder aus meiner Arbeit der letzten Jahre. Irgendwie macht der nicht so recht, was ich... Aha. Also ich will nicht übersehen, dass es noch viele Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen. Das hier ist Bolivien. Hochland von Bolivien habe ich vor 3 oder 4 Jahren aufgenommen. In dieser Hütte wohnen Menschen. Das ist über 4000 Meter. Im Winter ist es da bitterkalt. Und da leben Menschen in dieser Lehmhütte ohne Fenster mit Wellblech. Und wenn die abends ins Bett gehen, dann wissen sie nicht, ob und in welchem Zustand sie am nächsten Morgen aufwachen werden. Dieses schreckliche Bild habe ich in Liberia aufgenommen, in Westafrika. Der Bürgerkrieg ist seit 15 oder 17 Jahren zu Ende und noch immer leben Menschen in Liberia, die verstümmelt sind an Leib und Seele. Und es gibt dort kein soziales Netz, es gibt kein Arbeitsamt, wo man hingehen kann, kein Versorgungsamt, nichts. Diese Menschen sind einfach angewiesen auf die Gnade und die Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen. Das habe ich in Pakistan aufgenommen. 2022 gab es in Pakistan die größte Flut, die dieses Land je erlebt hat. 1/3 des Landes war überschwemmt. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn 1/3 des Landes überschwemmt ist. Und viele Leute mussten fliehen irgendwohin, wo es noch einigermaßen trocken war. Und alles, was ihnen geblieben ist, waren diese Straßenränder, weil die Straßen auf so Dämmen gebaut sind. Und da haben sie sich hingeflohen, haben mit Decken und Ästen und irgendwelchem Material, das gerade da war, Unterkünfte gebaut. Und wenn die abends ins Bett gehen, dann wissen sie nicht, ob sie morgens noch gesund aufwachen werden oder ob so ein Busfahrer die Kontrolle verloren hat und einfach ein paar von diesen Hütten rasiert hat. Ich sage euch das alles nicht, weil ich euch ein schlechtes Gewissen machen will jetzt, sondern ich denke, ein schlechtes Gewissen sollte jemand haben, der was verschuldet hat, der was verbockt hat, wo jemand einen Fehler gemacht hat. Aber dafür, dass wir und dass ihr hier in Deutschland geboren worden seid, dafür kann doch keiner was. Es ist Gnade Gottes. Und deshalb ist es nach meinem Dafürhalten eigentlich, deshalb ist es auch Unsinn, darauf stolz zu sein, Deutscher zu sein. Stolz sein kann ich, wenn ich was geschafft habe, wenn ich eine Prüfung geschafft habe, wenn ich eine sportliche Leistung geschafft habe. Aber Deutscher, da kann ich nichts dafür. Es ist Gnade Gottes. Ich glaube, dass ich in Deutschland geboren bin, dass ich alle diese Vorteile hatte, eine super Ausbildung, ein gutes, sicheres Leben, eine stabile Krankheitsversorgung und vieles mehr. Dafür bin ich zunächst zutiefst dankbar, aber ich glaube auch, dass damit eine geistliche Verantwortung einhergeht, dass es eine geistliche Verantwortung gibt für diejenigen, denen es nicht so gut geht. Und dazu gibt es eine Fülle an Schriftstellen. Im Lukas sagt Jesus, welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und welchem viel anbefohlen ist, von dem wird man viel fordern. Und dass wir Menschen sind, denen viel gegeben ist, glaube ich, muss ich jetzt nach diesen Eingangsworten nicht weiter ausführen. Diese Verantwortung für Schwächere und Benachteiligte, die taucht auch nicht erst im Neuen Testament auf, sondern das zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift. In den Sprüchen steht, weigere dich nicht, den Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Eine klare und eindeutige Aussage. Und im Jesaja steht, brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend sind, führe in dein Haus. Und so du einen nackt siehst, kleide ihn und entziehe dich nicht. Das sind jetzt nur 3 Beispiele. Ich habe hier auf der nächsten Folie eine kleine Auswahl. an weiteren Bibelstellen. Wie gesagt, nur eine kleine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wie ein roter Faden zieht sich das durch die gesamte Heilige Schrift, der Fokus auf Schwache, Arme, Kranke, Benachteiligte. Und ich glaube, dass es ein Wesenszug Gottes ist, das Augenmerk gerade auf die zu legen, die schwach sind, die benachteiligt sind. Und ich glaube, dass wir als Nachfolger dieses Gottes aufgefordert sind, uns genau da auch in die Bresche zu stellen. Ich werde jetzt keine Namen nennen von Organisationen oder gar Kontonummern, an die man spenden kann. Ich glaube, wer helfen möchte, wer sich jetzt angesprochen fühlt, der findet auch Möglichkeiten. Und ich glaube auch, es muss gar nicht ins Ausland gehen. Diese Beispiele kommen halt von mir, weil das meine Arbeit ist. Aber es gibt auch in Deutschland Menschen, die benachteiligt sind, denen es nicht gut sind, die schwächer sind. Und es geht auch nicht nur um Finanzen, sondern auch um andere Ressourcen, zum Beispiel Zeit. Und ich finde es total stark, dass euer Chor Zeit findet, am Sonntagvormittag ins Pflegeheim zu gehen und dort zu singen. Ich stehe hier und rede und die machen es einfach. Also auf was will ich raus? Letztlich geht es mir darum mit meinen Ausführungen. Ich möchte euch ermutigen, dankbar zu sein dafür, dass ihr hier in Deutschland leben dürft. Dankbar zu sein für die Umstände, unter denen wir leben dürfen. Gott immer wieder zu danken und zu sagen, ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Ich blicke auf die Welt und es ist nicht selbstverständlich. Und zum Zweiten, die geistliche Verantwortung zu sehen, die damit einhergeht. Und dann vielleicht ein ganz kleines bisschen zu erahnen, wie Gott ist. Barmherzig, geduldig, gnädig, ein Gott des Friedens. Amen.